Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir den Psalm 110, ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion, herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tag seines Zornes. Er wird richten unter den Völkern, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben heute den Festtag des Himmelfahrtsfestes unseres Herrn Jesus Christus. Für mich ein ganz besonderer, kostbarer Festtag. Und da freue ich mich, dass der Himmel das so gelenkt hat, dass ich jetzt heute bei Ihnen sein kann und Ihnen auch etwas von Gottes Wort zu diesem Festtag sagen kann. Wir hatten ja neulich in den Nachrichten ausführlich gezeigt bekommen, die Krönung vom englischen neuen König Charles III. Und das ist ja klar, dass das für den jetzt ein ganz besonderer Tag sein wird, Jahr für Jahr, dass er sich immer wieder daran erinnert, jetzt bin ich gekrönt worden im Jahre 2023. Und das wird er auch weiterhin in Erinnerung haben. Und in alten Zeiten, als wir noch Könige und Kaiser in unserem Lande hatten, war das immer ein Staatsfeiertag, der Tag der Thronbesteigung. Und insofern ist also auch der heutige Festtag ein Festtag unseres Herrn und wir dürfen dabei einen auch staatlich anerkannten Festtag haben. Das unterstreicht für mich immer noch mal, was für ein besonderes Geschenk das ist, dass unser Herr uns auf die Art und Weise zu seinem Festtag mit einlädt und sagt, ihr dürft da meine Gäste sein, ich gebe euch extra einen freien Tag, dass ihr euch mit mir freuen könnt darüber, dass ich mein Krönungsfest heute wieder neu begehe an diesem Tage. Wenn ich mich umschaue, ist mein Eindruck eigentlich seit Jahren, dass ich denke, viele scheinen das nicht im Blick zu haben. Ich meine jetzt auch unter Christen scheinen das viele nicht im Blick zu haben. Ich merke das, ich nenne mal zwei Dinge, woran ich das so merke. Das eine ist, die kirchlichen Lesungen, die werden immer mal wieder geändert. Und das ist ein bisschen ein trauriges Zeichen. Das heißt, man weiß nicht so richtig, worum geht's eigentlich da. Ach, da lesen wir mal das, da lesen wir mal das, da kommt mal dies, mal jenes. Der Psalm 110 war zum Beispiel früher mal der Hauptpsalm für den Himmelfahrtstag. Der ist inzwischen völlig aussortiert aus den gottesdienstlichen Lesungen, die da vorgesehen sind. Bei den Pastoren merke ich, die nehmen den Himmelfahrtstag oft als so eine Art Frühlingsgottesdienst. Und dann treffen sich da mehrere Gemeinden miteinander, die machen irgendwo schön, bei hoffentlich schönem Wetter, einen schönen Gottesdienst im Freien. Und wenn ich so horche, was dann so gesagt und gepredigt wird, dann denke ich immer, schade. Es ist doch viel mehr, was an dem Tag zu sagen ist, als dass jetzt schöner Frühling ist und dass unser Herr Jesus Christus im Himmel ist. Das ist er. Im Himmel ist er seit seiner Auferstehung. Wo soll er sonst gewesen sein, seit seiner Auferstehung? Sondern er ist eben erhöht zur Rechten Gottes. Und dass ich im Blick auf den Psalm 110, das will ich noch dazu sagen, der wird im Neuen Testament 7-mal zitiert und ist der Psalm, der von unserem Herrn Jesus Christus als einziger so ausdrücklich hervorgehoben wird und zitiert wird mit der Frage, lieben Leute, habt ihr verstanden, was dieser Psalm bedeutet hat? Und dann hat ja oft die Christenheit sich hingestellt, ja, haben wir verstanden, bloß die Juden haben es nicht verstanden. Aber wenn man hinschaut, muss man sagen, da müssen die Christen noch sehr gucken, ob sie wirklich diesen kostbaren Psalm verstanden haben mit dem Wichtigen und Wertvollen, was er uns sagt. Drei Dinge will ich nennen heute. Das eine, Jesus, der Herr des Universums, der König des Universums. Das zweite, Jesus, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und das dritte, die Worte, du bist ein Priester, ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Das erste, als unser Herr Jesus Christus vom Heiligen Geist erfüllt, damals durch das Land Israel zog und zu den Menschen sprach, war seine Botschaft die, Leute, denkt um, Gott heißt, ist König, die Königsherrschaft Gottes ist euch ganz nah, sie ist zu euch gekommen. Das hat er schlicht und einfach in der Bibel gelesen. Ich habe mir jetzt gar nicht die Mühe gemacht, nochmal genau zu zählen, wie oft das im Alten Testament vorkommt. Allein in den Psalmen kommt es mindestens 10-mal vor, ich glaube mehr als 10-mal vor, dass da immer mit leichten Nuancen in der Formulierung, aber Gott ist König, dein Gott ist König, der Herr ist König, sagt unter den Völkern, der Herr ist König. Das wird immer wieder genannt bei den Propheten und bei den Psalmen, diese Botschaft. Lieben, ihr dürft wissen, jetzt mal aus dem Munde Jesu, mein himmlischer Vater ist wirklich Herr und König. Nicht das Schicksal, nicht die Politiker, nicht irgendwelche Zufälle oder irgendwas. Mein himmlischer Vater hat die Herrschaft. Und da konnte Jesus nicht anders als mit Dankbarkeit und Freude sagen, was Besseres habe ich euch nicht zu sagen, als dass mein Vater hat wirklich die Herrschaft im Kleinen und im Großen über mein Leben, über euer Leben, über diese Welt im Kleinen, über diese Welt im Großen. Und Jesus hat das einfach geglaubt, dass das Wort Gottes stimmt. Denn das Wort Gottes sagt ja, dein Gott Israel ist König. Und als einer, der es geglaubt hat, hat er es dann auch erfahren. Denn das ist für uns alle klar, wenn wir uns das Leben Jesu anschauen. Naja, der war unter Gottes Schutz und unter Gottes Herrschaft. Das ist ja klar, er war ja Gottes Sohn. Und ich frage mich dann immer, sind nicht die Christen auch Gottes Söhne und Gottes Töchter? Und wenn bei dem erstgeborenen Sohn Gottes ganz klar ist, dass der doch unter Gottes Schutz und Segen steht, wieso ist denn das dann bei den anderen nicht klar? Verstehe ich immer nicht. Ist doch eigentlich sonnenklar, dass wenn es bei ihm so gilt, dann gilt es doch bei den Geschwistern auch. Deswegen heißt es doch extra, er schämt sich nicht, sie, nämlich die Christenbrüder, zu nennen. Als dann die Apostel von ihm gesandt wurden, hatten sie auch keine andere Botschaft. Die haben dann allerdings es so formuliert, dass sie gesagt haben, Jesus ist König. Jesus hatte gesagt, mein Vater ist König. Und die Apostel kamen und sagten, Jesus ist jetzt der König. Weil sie das ernst genommen haben, dass Jesus die ganze göttliche Vollmacht von seinem himmlischen Vater übertragen bekommen hat. Und deswegen haben sie gesagt, der König im Kleinen und im Großen, im Sichtbaren, im Unsichtbaren über diese Welt, über diese chaotische Welt, die war damals schon chaotisch, ist unser Herr Jesus Christus. Und die Apostel haben es geglaubt und sie haben es erfahren. Für sie war ihr Glaube und ihre Lebenswirklichkeit nicht in einem Widerspruch. Wir haben eben gerade in dem Lied so schön gesungen, dass also Jesus uns ermutigen soll, zu Taten und zu Leiden. Dass sie durch Leiden gingen, hat sie nicht daran irritiert, unter wessen Herrschaft sie stehen. Sondern sie wussten, wenn wir in den Fußspuren des Lammes gehen, dann gehören auch die Dinge dazu, dass das Lamm eben auch gelitten hat, Jesus, das Lamm Gottes. Aber das zeigt doch nicht, dass Gottes Herrschaft daneben gegangen ist, sondern dann, bei Jesus merkt man das auch, als er merkte, seine Stunde ist gekommen, dann kam das. Und dass wir auch da wissen, und wo solche Dinge kommen, Herr, ist das jetzt von dir? Und wenn das von ihm ist, dann weiß ich bin unter Gottes Herrschaft. Mir war das so kostbar in unserer Gemeinde mal an einem Beispiel zu merken. Ein Mann hatte Krebs und wir beteten dann, ganz oft gebetet. Und er starb aber dann doch. Und dann, nachdem er gestorben war, sagte mir seine Frau, Herr Pastor, als wir angefangen haben zu beten, hat mir Gott gesagt, dein Mann wird sterben. Und sie wusste, wir beten jetzt immer, aber mein Mann wird sterben. Aber sie wusste, das war Gottes Entscheidung gewesen. Das war nicht das Schicksal oder das Unvermögen der Ärzte oder sonst irgendwas, sondern das hatte Gott so geordnet in diesem Fall. Und es lag ein Riesensegen darauf, auf diesem Schmerzensweg dieses Mannes. Das ist jetzt heute nicht Thema, ich kann das bloß so sagen. Jetzt kommt dazu, dass wir uns natürlich fragen, lieber Herr, wie sollen wir das einordnen, was da so alles kreuz und quer durch diese Welt geht, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, wie kann denn nur? Und da muss man dazu sagen, man muss verstehen, wie die göttliche Weise der Herrschaft ist. Und das wird hier deutlich gesagt. Zwei Dinge sind das. Das erste, Gott sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Das heißt, Jesus wusste, mein Vater gibt mir schon die Königsherrschaft, auch wenn die Feinde noch fröhlich rumherspringen. Und ich soll und darf auf dem Thron Gottes schon sein und dort meinen Platz haben und kann ganz ruhig warten, bis die Stunde gekommen ist, dass mein Vater mir immer sagt, so und jetzt, hier sind sie alle. Aber das ist nicht gleich. Und im Himmel hat man sowieso ein bisschen anderes Zeitmaß als wir jetzt in unserer kurzen Lebensspanne. Und dann ist also klar, aha, Jesus wartet einfach ganz ruhig, bis sein Vater die ganzen Feinde ihm zu Füßen legt. Und das kommt hier zweimal, diese Sache. Es ist ja oft so, dass so ein bisschen merkwürdige Dinge in der Heiligen Schrift dann doppelt gesagt werden, damit wir verstehen, es ist wirklich so gemeint. Denn gleich im nächsten Vers heißt es, herrsche mitten unter deinen Feinden. Das heißt, Gott der Vater hat durch sein Wort seinem Sohn gesagt, du pass mal auf, deine Herrschaft wird so sein, dass deine Feinde immer noch fröhlich darum herspringen. Die können noch toben und schreien. Die können noch manches machen. Das hebt deine Herrschaft nicht auf, aber sei nicht irritiert, dass das am Anfang noch so gewissermaßen so ein bisschen wie auf einem Schlachtfeld ist. Es ist trotzdem alles unter der Kontrolle des allmächtigen Gottes, der sagt, ich lege dann deine Feinde dir zu Füßen. Das heißt, Jesus sagt, Jesus wusste, ich muss nicht mehr kämpfen. Und schon gar nicht in menschlicher Weise, sondern ich kann warten, mein Vater wird das regeln und dann ist das alles im Frieden Gottes. Da gehört auch dazu, dass es Ereignisse und Zeiten des Zornes Gottes gibt. Das passt in unsere moderne Theologie heute schon oft nicht mehr rein. Gottes Wort sowohl im Alten wie im Neuen Testament spricht immer wieder ganz deutlich und ganz klar und ausdrücklich davon, bis auf die letzten Seiten der Bibel hin. Und auch in den Evangelien kommt das immer wieder ganz klar und ganz deutlich vor. Das gehört mit zu dem, wo ist der Zorn Gottes. Und wieder nicht irgendein Zufall und nicht irgendwelche Leute, sondern dann ist es eine Wirkung des Zornes Gottes, wo das geschieht. Aber auch zu Gottes Zeit und in Gottes Maß. Das Zweite. Unser Herr Jesus Christus ist der, der diese einzigartige Vollmacht bekommen hat, Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllen zu können. Das kann man ja nicht mit einem Trick machen. Das kann man auch nicht dadurch machen, dass man viel und lange studiert hat oder etwa mit Geld oder so. Das war ja, fing ja in der Apostelgeschichte einer an, dass da einer kam und sagte, ach, ich gebe euch ein bisschen Geld, da kann ich das dann auch. Weil Jesus ja diese Vollmacht dann an seine Apostel weitergegeben hatte. Aber es ist dieses Besondere, diese Gnade, das Kostbarste, was Gott hat, zu verschenken hat, ist, uns zu erfüllen mit seinem Geist, mit seiner Gesinnung. Und was kann es Besseres geben, als wenn gegen all die Ängste und all die Sorgen und Bekümmernisse, die uns so bewegen, wenn da plötzlich der Geist Gottes, die Gesinnung Gottes in uns hineinkommt und wir plötzlich, da sieht das alles völlig anders aus. Das, was einmal, ich beobachte das oft am Himmel bei den Wolken. weiß nicht, ob Sie mal drauf geachtet haben, eine Wolke sieht von der einen Seite ganz dunkel und bedrohlich aus. Wenn Sie von der anderen Seite aus schauen, sieht die herrlich weiß aus und im Sonnenschein und strahlen. Das ist dieselbe Wolke. Es ist nur die Frage, von wo ich gucke. Und so, wenn Gottes Geist uns erfüllt und wir damit ja auch, deswegen heißt ja auch der Geist Jesu Christi, die Gesinnung Jesu Christi, wenn wir mit dieser Gesinnung unseren Weg gehen können, das ist das Beste, was uns passieren kann. Und zwei Dinge werden dabei genannt. Das eine, also in einem Satz ist ja das, dein Volk wird dir willig folgen in heiligem Schmuck. In meiner Studentenzeit bin ich mal in eine Pfingstgemeinde gekommen und da ist mir bis heute ein Stückchen aus der Predigt in Erinnerung geblieben. Der Prediger gebrauchte damals das Beispiel von dem Lied Jesu, geh voran und sagte, wir Christen, wir verdrehen dieses schöne Lied oft in zweierlei Richtung. Die eine Richtung ist, Jesu, ich geh voran und du wollest nicht verweilen, mir getreulich nachzueilen. Wo er also dann verdeutlichte, nee, so kann das nicht sein, dass wir vorneweg gehen und der Herr Jesus soll dann immer schön absegnen, was wir so machen. Das war der eine Fehler, wo er darauf hingewiesen hat. Und der andere Fehler ist, dass er sagte, er hat es dann so formuliert, Jesu, geh voran und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzuheulen. Herr Jesus, wir wollen dir zwar folgen, aber das ist so schwer und wir müssen dann auf so viel verzichten und das ist so unangenehm, richtig Christ zu sein. Da kann ich dies nicht und jenes und das soll ich und dies und was weiß ich nicht auch alles. Und dann heulen wir die ganze Zeit so ein bisschen traurig da hinterher. Jesus ist doch seinen Weg nicht heulend gegangen. Und die Apostel sind nicht heulend hinterhergelaufen. Die sind doch im Frieden Gottes gegangen und in Freude gegangen. Und das bringt also dieses Wort hier so schön zum Ausdruck, dein Volk wird dir willig folgen, gerne werden sie dir folgen. Und sie werden dir folgen in heiligem Schmuck. Unsere Tochter kam mal schockiert von der Frauenärztin zurück nach der Geburt eines ihrer beiden Kinder. Die Kinderärztin hatte ihr nämlich gesagt, die kleinen Babys sind alle Egoisten. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben mal gerade die Mütter alle unter uns, Sie haben also gerade Ihr Kind geboren und freuen sich, wie sich eine Mutter nur freuen kann, das Kind ist geboren, da sagt Ihnen die Frauenärztin, ja, das sind alles kleine Egoisten, die kleinen Babys. Und es ist auch so, wir sind auch alle als Egoisten geboren. Die Frage ist nur, ob wir als Egoisten auch sterben. Denn das soll Gottes Geist in unserem Leben bewirken, dass er aus dem Egoisten einen macht, der im heiligen Schmuck Gottes lebt. Und der heilige Schmuck Gottes ist der überwundene Egoismus. Der Apostel Paulus hat das mal an einer Stelle so schön aufgegliedert, dass er sagt, die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, ist Liebe statt Hass, Freude statt Freudlosigkeit, Friede statt all der Unfriede, Geduld statt all der Hektik, Freundlichkeit statt all des Mürrischen, Güte statt all der Härte, Treue, das wissen wir ja, was heute für eine Zeit von Treulosigkeit ist, Sanftmut statt all des großen Daherkommens, Keuschheit statt all der Hemmungslosigkeit. Und Sie werden niemals traurig sein, wenn Sie einen Menschen treffen, der Ihnen freundlich begegnet. Den treffen Sie gerne wieder. Sie werden niemals traurig sein, wenn Sie einen Menschen treffen, der Ihnen gütig begegnet. Den treffen Sie gerne wieder. Aber Sie werden immer traurig sein, wenn Sie einen hektischen Menschen treffen, der sagt, dich brauche ich nicht wieder. Und einen friedlosen Menschen, dich brauche ich nicht wieder. Und Gottes Geist bewirkt so, dass Jesus ein Volk hat, was in heiligem Schmuck, in diesem überwundenen Egoismus ihm folgt. Und das Letzte. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Dazu kann ich als erstes schön zitieren, dass im Hebräerbrief es ausdrücklich uns geschrieben wird. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer. Und das muss ich also für heute auch sagen. Ich kann das jetzt mal nur ganz kurz antippen aus Zeitgründen. Und das ist eigentlich ein ganzes Thema für mindestens eine ganze Predigt. Mal ganz kurz. Ein Priester ist jemand, der hat einen richtigen Zugang zu Gott. Einen echten, lebendigen Zugang zu Gott. Ein Priester ist jemand, dessen Gebet tatsächlich von Gott angenommen wird. Ein Priester ist jemand, der für andere zu Gott kommt und zu Gott kommen kann. Ich habe vor etwa 2 Wochen eine Predigt aus Kiew bekommen. Die war nun leider nicht deutsch, sonst hätte ich sie Ihnen mit Freuden mitgebracht. Aber der Prediger in Kiew unter den jetzigen Verhältnissen spricht davon, wie kann man zu Gott so beten, dass es von Gott angenommen wird, dass es ein Gott wohlgefälliges Gebet ist. Genau das, worum es ja beim Priesterdienst geht. Ein Priester muss so sein, dass er von Gott akzeptiert wird und dass er Gott akzeptable Gebete und Opfer bringen kann. Und da sagt dieser Prediger aus Kiew, wenn wir hier in der Ukraine beten, lieber Gott, hilf, dass wir Ukrainer gewinnen gegen die Russen, das wird von den heiligen Engeln Gottes sofort aussortiert, das kommt gar nicht erst bis vor Gottes Thron. Und wenn die Russen ihrerseits beten, und das werden wahrscheinlich manche auch machen, lieber Gott, hilf, dass wir Russen gegen die Ukrainer gewinnen, das wird genauso von den heiligen Engeln Gottes sofort aussortiert, das kommt gar nicht erst bis vor Gottes Thron, so ein Gebet. Die Gebete müssen anders sein. Die müssen so sein, dass sie bei Gott ankommen. Und ich nehme nochmal das, was wir gerade hatten. Die Gebete müssen immer so sein, dass sie nicht uns groß machen und den anderen klein. Wenn es mir gelingt, für den anderen und dessen Wohl mehr zu beten als für mich und mein eigenes Wohl, da sagen die Gebete, da sagen die Engel Gottes gleich, bitte noch so ein paar Gebete, das sind die richtigen, die bringe ich gerne zu Gott. Für die Not des anderen mehr beten als für die eigene Not, dann liegen wir völlig richtig. Darum bitten, dass der Wille Gottes dort in dieser traurigen Situation in der Ukraine geschieht, dann liegen wir richtig, sagt dieser Prediger auch. Und zu fragen, Herr, was hast du uns hier zu sagen? Mit in der Situation deines Zornes, denn auch in der Zornessituation hat ja Gott was zu sagen, dann sind wir richtig. Das sind nicht meine Worte, das ist der Prediger aus Kiew, der das selber in der dortigen Situation so sagt. Jesus ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Und das sieht man an dieser Stelle nochmal viel klarer, was damit eigentlich gemeint ist. Das ist nicht wie im juristischen Streit, habe ich da einen guten Anwalt. Das wissen wir heute, wer keinen guten Anwalt hat, der soll lieber gar nicht erst zum Gericht gehen, da hat er sowieso keine Chance bei all dieser List und Tücke, die da heute oft herrscht. Sondern Jesus ist als Priester vor Gott und vertritt uns. Das heißt, Jesus tritt für uns priesterlich ein, als einer, der einen wirklichen Zugang zum allmächtigen Gott hat. Als einer, der vom allmächtigen Gott wirklich richtig akzeptiert wird. Als einer, der willens ist und fähig ist, unser Wohl und Wehe dem allmächtigen Gott vorzutragen und in diesem Sinne uns zu vertreten. Und da kann man nur jubeln. Und da kann man sich nur freuen, dass das extra ein Festtag für uns ist, wo Jesus uns einlädt, diesen schönen Festtag, dass ich diese Würde bekommen habe, dieser hohe Priester in alle Ewigkeit zu sein, da lade ich euch ein, kommt, freut euch mit mir, dass diese Gnade und Würde von dem allmächtigen Gott mir geschenkt worden ist, als eurem erstgeborenen Bruder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Wir laden jetzt ein zum Gebet, und weil es ein Festtag ist, der Krönungstag von Jesus, soll es mir ein Lobgebet sein. Und in dieses Lobgebet können wir einstimmen, immer am Ende der Abschnitte, dass wir gemeinsam sagen, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Kann man sich vielleicht merken. Wir loben dich, wir preisen dich, Wir beten dich an. Wir beten. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Dir dankt man im Himmel, denn alles, was im Himmel ist, das ist dein. Dein ist das Reich, dein Rat besteht, dein Wille geschieht. Deine ewige Menschenliebe beschloss unsere Erlösung. Du sandtest uns Jesus, und dieser heutige Festtag ist Zeuge, dass Jesus sein Werk auf der Erde vollendet hat und zum Ziel bringen kann, alle, die durch ihn zu dir kommen, o Gott. Wir beten gemeinsam,
wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an. Ewiger Gott, unser Vater, du hast deinen Sohn Jesus gekrönt mit Preis und Ehre und erhöht zu deiner Rechten im Himmel. Er ist das Haupt seiner Kirche, Herr und König seines erlösten Volkes. Nun werden deine Ratschlüsse durch ihn in Erfüllung gebracht. Er herrscht, bis du all seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt haben wirst. Vor ihm müssen sich beugen alle Knie derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Von ihm alle Zungen bekennen, dass Jesus der Herr ist zu deiner Ehre. Wir beten gemeinsam.
Wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an. Nimm nun von uns, Vater der Barmherzigkeit, das Opfer der Anbetung, des Dankes und der Freude gnädig an, das wir dir darbringen. Du, o Gott, hast unseren Mittler und Erlöser zugleich zum Richter der Lebenden und Toten eingesetzt und ihm Macht gegeben über alles, was auf Erden lebte und lebt. Er wird zu deiner Zeit vom Himmel erscheinen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Erhalte diesen großen Tag unserem Geist stets gegenwärtig, damit wir nichts denken, nichts reden, noch tun, was uns an dem Tag verwirren und beschämen könnte. Lass uns als Knechte, die auf ihren Herrn warten, bereit sein zur Rechenschaft und würdig erfunden werden, zu stehen vor dem großen Gottes- und Menschensohn. Wir beten gemeinsam,
wir loben dich,
wir preisen dich,
wir beten dich an. Und du, Jesus, vollendeter Erlöser, Erstgeborener, verherrlichter Bruder all derer, die Gottes Kinder heißen. Dich verehren wir in der innigsten, dankbarsten Freude. Freuen uns deines Sieges und deiner Erhöhung. Dein Sieg ist zugleich unser Sieg. Deine Erhöhung das Pfand der unseren. Auf dich dürfen wir trauen und von dir die Erfüllung deiner Zusagen getrost erwarten. Du hast zu unserem Besten in Niedrigkeit und Verachtung auf Erden gelebt, bist für uns den Tod des Kreuzes gestorben, zu unserem Heil von den Toten auferstanden, zu unserem Heil in den Himmel eingegangen und lebst nun in Ewigkeit, wirst wiederkommen und unseren sterblichen Leib dem deinen ähnlich machen. Dir sei Dank und Ehre. Wir beten gemeinsam.
Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Dir, dem Siegeslamm, das nun die Herrschaft über alle Welt hat, bringen wir die Not dieser Welt, die alles menschliche Verstehen übersteigt. Die Not in den Herzen, die Not in den Ehen und Familien, die Not in unseren Dörfern und Städten, die Not unter den Völkern. Erbarme dich, heile, rette, versöhne und führe zum Ziel. Mit dir, unserem hohen Priester, stimmen wir ein in dein Gebet. Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.